Hat einer von euch schon mal Karten gespielt? So, beim Skat braucht man drei Leute, ne? Beim Skat drei Spieler. Und ihr stellt euch mal vor, da sitzen drei Männer, keiner hat Arme und die Karten liegen in der Mitte. Das nennt man Mission Impossible. Ist ein bisschen gemein, ich weiß, aber... Also Mission Impossible heißt ja Mission unmöglich oder Mission unmöglich. Ne, egal wie. Aber jetzt überlegt mal, was ist eine Mission? Eine Mission ist eine Aufgabe mit einer Priorität, mit sehr hoher Priorität und sie soll erfüllt werden. Eine Aufgabe, deren Erfüllung eine sehr hohe Priorität hat. Weiß nicht, ob ihr die Filme der Reihe Mission Impossible kennt. Früher gab es auch mal eine Serie, die davor herging. Also Mission Impossible, Mission unmöglich. Und man kann da sagen, obwohl eigentlich die Mission so unmöglich erscheint, erledigt der Held im Film immer alles auf haarsträubende Art und Weise, aber am Ende gewinnt er. Er erfüllt die Mission. Es geht um Ethan Hunt, heißt der, die Filmfigur, gespielt von Tom Cruise. Übrigens ein sehr gefährlicher Mann, weil der hat auch eine ganz schöne Mission, weil der ist einer der führenden Scientology-Member, also Mitglieder, die es gibt, und ist also schon in einer sehr gefährlichen Sekte. Wenn man so guckt, Soldaten werden oft auf eine Mission geschickt. Die müssen eine Aufgabe erledigen, vielleicht ein Gebiet erobern, vielleicht irgendetwas zerstören oder irgendetwas erfüllen. Und das ist ein Befehl. Ne? Die Mission ist klar, ein Befehl. Sie müssen das erledigen und entsprechend versuchen sie alles, auch diese Mission zu erfüllen. Natürlich gelingt das nicht immer, aber die Erfüllung hat eine sehr hohe Priorität und sie setzen viel daran, um das zu erfüllen. Genauso ist es bei Spionen oder Agenten. Wenn die eine Mission haben, versuchen sie alles, um diese Mission erfolgreich zu Ende zu bringen. Und dann gibt es natürlich Missionare. Die haben die Aufgabe oder die Mission, ihren Glauben an andere Menschen weiterzugeben. Natürlich gibt es Missionsgesellschaften, die Missionare in andere Länder schicken. Und das ist auch gut so, aber das ist nur ein Teil der Mission. Weil ich glaube, Mission ist überall. Überall, egal wo du bist. Egal, ob du ein ausgesendeter Missionar bist oder nicht, aber eine Mission hast du und entsprechend ist jeder Mensch, der glaubt, jeder Mensch, der Christ ist, ist auch eigentlich ein Missionar, weil er soll diesen Glauben weitergeben, an andere weitergeben. Ja, was braucht eine Mission? Was braucht man, um die Mission, was muss erfüllt sein, dass es eine Mission gibt? Es muss einen Auftraggeber geben, und einen, der diesen Auftrag ausführt. Also einen, der sendet, der den Auftrag gibt und einen, der diesen ausführt. Und ganz wichtig, es muss einen Auftrag geben. Ohne Auftrag bringt das nichts. Okay, du hast einen, der sagt, so, da ist was zu machen. Und dann hast du einen, ja, ich mache, aber was? Der Auftrag. Ein Christ ist, ob er will oder nicht, auch irgendwo ein Missionar. Nein, er muss nicht in die Fremde gehen und auch nicht irgendwelchen fremden Völkern vom Glauben erzählen. Nein, Mission da. Da am Ort, wo du bist. Unser Auftraggeber ist der Herr Jesus und die Auftragausführenden sind wir. Und der Auftrag ist Verbreitung des Evangeliums. Wir sollen anderen Menschen vom Evangelium erzählen. Ein Spion braucht eine lange Ausbildung, bevor er auf Missionen gehen kann. Und ebenso ein Soldat, der muss in eine Kaserne und muss richtig Grundausbildung machen, Wie es bei Spionen ist, weiß ich nicht, aber bei Soldaten, ne, die werden gedrillt und die lernen, Befehlen zu gehorchen und zu kämpfen. Als Christ ist das etwas anderes. Die Mission beginnt sofort. Eigentlich sofort, wenn jemand sagt, ja, ich glaube, ich bin jetzt Christ, dann beginnt Mission sofort. Und dennoch gibt es Ausbildung, aber die findet während der Mission statt. Natürlich ist klar, wenn du noch nicht viel weißt, als Christ ist man ja nicht sofort allwissend. Nein, im Gegenteil, das wird man nie. Aber man lernt etwas über Jesus, über Gott und kann dieses weitergeben. Das Wissen mehrt sich und umso mehr du weißt, umso mehr hast du weiterzugeben. Deswegen ist am Anfang vielleicht die Mission klein. Gehe und hol einfach deine Freunde. Zeig ihnen, dass du etwas gefunden hast, was anders ist als das, was sie kennen halt oder was du vorher gemacht hast. Du hast etwas anderes gefunden, was dich jetzt erfüllt. Vielleicht am Anfang klein, kleine Botschaft, aber sie wird größer, indem du eben, während du auf Mission bist, weiterhin ausgebildet wirst. Anders als bei Soldaten, die in der Kaserne ausgebildet werden oder Spionen in irgendwelchen Agenturen, in irgendwelchen Zentren, wo sie ausgebildet werden, findet die Ausbildung bei Christen auf verschiedene Art und Weise statt, nämlich durch Bibellesen, durch den Besuch von Gottesdiensten oder irgendwelchen Veranstaltungen von einer Gemeinde, kann Bibelstunde sein oder Hauskreise, egal wo, Ausbildung findet auf vielen Sachen statt und letztendlich auch die Erfahrung, was erlebe ich mit Gott. Also eigene Erfahrungsberichte gehören auch zur Ausbildung dazu. Also es sind die Zusammenkünfte mit Geschwistern, die Ausbildung machen. Wenn Gott gerade bei den Gesprächen in der Mitte ist, weil es gibt ja auch Sachen, da redet man über persönliche Sachen, die vielleicht irrelevant sind, aber vielleicht auch manchmal etwas zeigen und es gibt sicherlich daraus resultierend auch Erfahrungen mit Gott. Aber in erster Linie geht es, sobald Christen über Gott reden, lernt man. Lernt man oder lehrt man auch. Und das ist dann die Ausbildung. Ich möchte jetzt eine Stelle lesen aus Markus 16, Vers 15 und 16. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ja, wenn man das so liest, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, hört sich das ja doch an, so als wenn wir in die Ferne müssen. Aber das gilt nur für einige von uns, nämlich Menschen, die Gott absondert, damit sie diesen Auftrag erledigen. Die meisten Menschen, die meisten Christen haben diesen Auftrag nicht, sondern sie sind vor Ort, bleiben da an dem Ort, wo sie sind und sind dort auch für den Glauben der anderen Menschen mitverantwortlich. Sie sind an dem Ort, wo sie gerade sind, sind sie Missionar in irgendeiner Form. Um uns herum brauchen wir nur gucken, gibt es genug Menschen, die Gott ablehnen, genug Menschen, die von ihm nichts wissen oder nichts wissen wollen. Und es gibt genug Menschen, die meinen, ja, wir glauben doch an Gott und haben aber ein Evangelium, was nicht ganz richtig ist. Sie wissen nichts vom Evangelium und sind stattdessen fehlgeleitet worden. Es gibt genug Menschen, die Jesus nicht als persönlichen Erlöser, Erretter kennen. Ja, es gibt leider auch Missionare, die eine falsche Botschaft verkündigen. Und da braucht man nicht weit gucken. Der Islam missioniert Es gibt Missionare für den Islam. Wir brauchen nur die Zeugen Jehovas sehen. Wer steht häufiger in der Fußgängerzone als Sie? Niemand. Sie haben eine ganz klare Mission, allerdings die Botschaft, die Sie verkünden, ist nicht mehr das Evangelium. Ja, die richtige Botschaft ist, Rettung ist nur in Jesus Christus. Er ist für Sünder gestorben. Jeder, der glaubt und Buße tut und ihm nachfolgt, wird gerettet. Das ist Evangelium, das ist die richtige Botschaft. Jeder, der glaubt, wird gerettet. Ich möchte die Verse Johannes 3, Vers 16 bis 18 lesen. Na, die kommen ja fast immer in meinen Predigten, zumindest der Vers 16. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ganz klare Worte. Der Glaube an Jesus rettet. Ich möchte noch Johannes 3, Vers 35 und 36 lesen. Das sind jetzt Worte von Johannes dem Täufer. Er hat erkannt, das ist der Christus, der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, hat er hauptsächlich verkündigt. Und sein Statement über Jesus: Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja. Alles in die Hand des Sohnes gegeben. Und wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Wer nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen. Gottes Zorn bleibt auf ihm. Ja, Gott ist ein liebender Gott, ja, aber er ist auch zornig über die Menschen, über ihre Sünden, die sie tun. Wird euch jetzt die Tragweite der Mission klar? Das ist eine Rettungsmission, eine wirklich wichtige Rettungsmission, denn die Menschen gehen ins Verderben. Es ist eine Rettungsmission, die wir haben. Ja, wenn sie den Erretter Jesus nicht annehmen, gehen sie verloren. Sie haben keinen Frieden mit Gott und sie gehen verloren. Aber Jesus reicht seine Hand, um Frieden mit den Menschen zu schließen. Er reicht die Hand. Jeder, der die gereichte Hand nicht annimmt, geht auf ewig verloren. Die, die sie annehmen, werden gerettet. Ja, was ist unsere Aufgabe? Wir müssen die Menschen um uns herum ermutigen, mit Jesus Frieden zu schließen. Sie brauchen Frieden mit Gott, durch Jesus. Unsere Mission hat natürlich überhaupt keinerlei Erfolgsgarantie. Im Gegenteil, wir wissen, dass die meisten Menschen nicht hören wollen, dass sie den Frieden ausschlagen werden. Das wissen wir. Und dennoch haben wir die Aufgabe, die zu finden und zu suchen und zu retten, die sich finden lassen wollen oder sich finden lassen werden, die Gott findet, die Gott herzuruft, und die sollen wir finden und ihnen die Botschaft geben. Das Problem ist, der Mensch denkt, ich bin noch gut genug für Gott. Tu doch nicht so viel Böses. Nicht so viel Böses. Es gibt natürlich Schlimmere, ja. Es gibt sicherlich immer schlimmere Menschen als mich. Ne? Es gibt immer noch die anderen, die sind noch schlimmer. Es gibt vielleicht einige, die sind besser, aber so schlecht bin ich ja nicht. Nein. Letztendlich ist nicht das Problem, dass ich vielleicht nicht der schlechteste Mensch bin oder auch nicht der Beste, sondern auch ich bin ein Sünder, der Erlösung brauchte. Ich bin genauso ein Sünder wie jeder andere, denn eine Sünde reicht, um von Gott zu trennen. Eine Sünde. Eine kleine Notlüge oder irgendwas. Vielleicht habe ich ja so eine Kleinigkeit von jemandem gestohlen. Eine Kleinigkeit merkt er gar nicht. Aber ich habe was gestohlen. Es gibt genug Sachen. Man muss nicht ein Mörder sein. Ein Mörder? Klar, die müssen in der Hölle. Das sind Mörder. Nein. Auch einer, der eine Kleinigkeit gemacht hat, ist vor Gott ein Sünder. Und er erreicht nicht das Ziel. Er erreicht nicht das Ziel. Gott ist für Sünder gestorben. Und egal, ob es kleine Sünde, große Sünde ist, er ist für Sünder gestorben. Und der Sünder muss erkennen, ich bin sündig. Ich brauche Vergebung von Gott durch Jesus. Ich brauche Erlösung. Und meine Sünde muss gesühnt werden. Und wenn ich das tue vor Gott, dann ist das Schicksal von mir besiegelt. Wenn ich meine, so vor Gott gehen zu können und meine Sünde rechtfertigen wollen vor Gott, es geht in die Hose. Er wird mir ganz klar aufzeigen, was in meinem Herzen ist. Und wenn ich versuche, für meine Schuld zu zahlen, zahle ich auf ewig. Ja, die meisten Menschen lehnen entweder die Existenz Gottes ab oder wollen nicht wahrhaben, dass sie vor Gott sich verantworten müssen. Oder aber ihnen ist es vollkommen gleichgültig und sie machen sich überhaupt keine Gedanken über das, was nachher kommen wird. Viele Menschen glauben, sie haben keine Buße nötig. Sie glauben, sie sind gerecht vor Gott. Aber die Bibel sagt ganz klar, ich sage euch, so wird, also Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Ja, gerecht vor Gott ist niemand. Die 99 Gerechte, die keine Buße brauchen, gibt es nicht. Sie meinen, sie sind gerecht und brauchen die Buße nicht. Aber vor Gott sind sie nicht gerecht. Es gibt sie nicht und deswegen ist es von Gott keine Freude über 99 Gerechte. Sie sind nicht existent, sie meinen, sie sind gerecht, aber sie verfehlen die Herrlichkeit. Und über einen Sünder, der Buße tut, ist Freude im Himmel. Freude im Himmel. Wahnsinn, ne? Freude im Himmel, was das wohl heißt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber das muss riesig sein. Ich möchte die Verse Johannes 6, Vers 63 bis 69 lesen. Johannes 6, 63 bis 69. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und er wusste auch, wer ihn verraten würde. Und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, das Evangelium kann von einem natürlichen Menschen gar nicht verstanden werden. Wenn der Mensch es versucht, mit seinem Verstand zu erfassen, es ist sehr schwer, eigentlich unmöglich. Der Mensch braucht etwas, was ihm diese Botschaft, das Evangelium, aufschließt. Etwas, was ein Hilfsmittel, um diese Botschaft zu verstehen. Und das ist der Heilige Geist. Auch wenn der Heilige Geist erst in einen Menschen kommt und Wohnung macht, wenn er das Evangelium angenommen hat und wenn er an Jesus glaubt, so wirkt er an den Menschen schon von dem Moment, wo die Botschaft in sein Herz kommt oder wenn er die Botschaft das erste Mal hört. So wirkt der Heilige Geist an den Menschen. Aber Wohnung oder die Versiegelung, wie es im Epheserbrief heißt, geschieht erst mit der Bekehrung und dann bleibt der Heilige Geist dauerhaft in einem Menschen. Und ja, er hat dann den Schlüssel fest in sich, um Gottes Wort zu verstehen. Aber der Heilige Geist wirkt an allen Menschen, die die Botschaft hören. Ja, niemand kann zu mir kommen, es sei denn von meinem Vater gegeben. Darum ist es wichtig, wirklich für die Menschen zu beten. Wenn wir jemandem das Wort erzählen, heißt es jetzt Kampf im Gebet für diesen Menschen. Dann heißt es jetzt besonders für den Menschen zu beten, damit Gott sein Herz auftut. Und das tut er schon durch den Heiligen Geist, der an den Menschen arbeitet. Nur der Heilige Geist kann den Menschen klar machen, dass er ein verlorener Sünder ist und dass er Rettung braucht. Nur er kann klar machen, dass Jesus gekommen ist, um auch ihn zu retten. Lukas 19, Vers 10 steht geschrieben, Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, der Mensch muss erkennen, ich bin verloren. Erst wenn der Mensch versteht, ich bin verloren, kann Jesus sagen, hier bin ich. Du brauchst meine Erlösung. Erst dann kann Jesus kommen und sagen, ich bin der Erlöser, ich kann dir die Erlösung geben. Ja, Petrus und die Jünger, die damals Jesus nicht verließen, also Petrus und die Jünger, die bei Jesus blieben, wussten, warum sie ihn nicht verlassen können. Sie wussten es. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Es ist wirklich ein starkes Bekenntnis. Nur Jesus hat Worte ewigen Lebens. Ja, unsere Mission ist ganz klar. Unsere Mission ist es, für den Menschen zu beten und ihm das Evangelium zu zeigen. Für einen Menschen, dem wir das gesagt haben, oder für eine Gruppe, ganz egal, dann eben mehrere Menschen, für sie zu beten und ihnen das Evangelium zu zeigen, zu sagen. Der Rest liegt in Gottes Hand. Da haben wir gar keinen Einfluss. Ja, was können wir tun? Ich möchte ein Beispiel, wie Mission am Anfang aussah. Ganz am Anfang, als Jesus noch auf dieser Erde wandelte, fing Mission an. Und zwar sind wir wieder im Johannes. Ich glaube, das müsste Johannes Kapitel 2 sein. Ich habe hier Kapitel nicht aufgeschrieben, aber Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 2, 29. Ein längerer Text jetzt bis 51. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sie zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er auf Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sprach zu ihm und sprach: Du bist Simon, Johannes Sohn. Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt ein Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe wahrhaftig, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ja, Johannes, da sind wir jetzt wieder am Anfang, Johannes der Täufer bezeugt vor den Menschen um ihn herum, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Am nächsten Tag steht er da mit zwei seiner Jüngern, und nachdem er seinen Jüngern sagt: Siehe das Lamm Gottes, da folgen die beiden Jünger Jesus nach. Sofort sind sie weg. Muss für Johannes ziemlich traurig gewesen sein, so zwei Jünger zu verlieren. Einfach mit Jesus hinterher. Nein, überhaupt nicht. Es war überhaupt nicht traurig. Er freut sich darüber. Er weiß, Jesus muss groß werden und ich werde an der Stelle abnehmen, wo Jesus größer wird, werde ich kleiner werden. Und er freut sich, seine Jünger folgen dem Richtigen nach. Denn Johannes weiß, ich habe keine Worte ewigen Lebens. Ja, ich habe die Menschen zur Buße aufgefordert und habe sie getauft, aber sie brauchen noch mehr. Sie brauchen Jesus. Ich kann keinen erretten, Jesus kann. Das weiß er, und er freut sich, dass diese Jünger, wahrscheinlich seine beiden besten Jünger, Jesus nachfolgen. Sein Verlust bringt ihm Freude. Er freut sich. Die beiden Jünger blieben dann über Nacht bei Jesus. Und es ging nicht um eine Hausbesichtigung. Na, wo wohnst du? Hört sich so an. Ja, Hausbesichtigung. Jesus war nicht reich. Das Haus, was er hatte, war wahrscheinlich ziemlich klein und wirklich nichts Besonderes. Also eine Hausführung hätte wahrscheinlich keine Minute gedauert. Zu der Zeit, da hat man oft in einem Raum gewohnt, wo vielleicht die Küche ein bisschen abgetrennt war. Ja, es war nicht besonders viel. Und es hat sich nicht gelohnt, eine Hausführung zu machen. Nein, sie blieben bei ihm und hörten von Jesus Worte. Worte, die ihm zeigt: Johannes hat das richtige Zeugnis über den gesagt. Es ist der Sohn Gottes. Sie wurden überzeugt, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist und dass Jesus auch das Lamm Gottes ist und dass Jesus Macht hat, Sünde zu vergeben. Also sie nannten Jesus Rabbi, also Lehrer, und genau das passierte in der Nacht. Sie wurden gelehrt. Er lehrt die beiden über sich und über Gott, den Vater. Also die beiden Jünger, der eine war wahrscheinlich Johannes, der Schreiber des Johannesevangeliums. Der hat sich ja sehr oft nicht selbst mit Johannes genannt, sondern hat es umschrieben. Und hier an dieser Stelle hat er sich auch nicht genannt, aber sehr wahrscheinlich wird es Johannes gewesen sein. Und der andere, Andreas, und zwar der Bruder von Simon, der später auch Petrus genannt wurde. Und na, was Johannes machte, davon hört man nichts. Aber Andreas ist von dieser Botschaft ergriffen und kann es nicht an sich halten. Er geht los und dann trifft er seinen Bruder Simon. Und sofort muss diese Botschaft raus. Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt so viel wie der Gesalbte. Und zwei Menschen im Volk Israels wurden gesalbt. Der König und der Hohepriester. Die beiden wurden gesalbt. Das waren die Gesalbten. Und beides trifft auf Jesus zu. Er ist der König Israels und er ist auch der Hohepriester. Ja, Andreas sagt also, wir haben den König Israels gefunden. Wir haben den König getroffen. Und sofort bringt er Simon zu Jesus, damit er selbst sehen kann. Ja, bei Petrus dauerte es noch ein paar Tage, bis er wirklich begriffen hat, dass Jesus wirklich wahrhaftig ist. Na, er brauchte erst den Fischzug, um zu erkennen, um wirklich die Augen geöffnet zu bekommen, wer vor ihm ist. Erst da hat er erkannt, das ist tatsächlich der Sohn Gottes, das ist der Messias, unser Erlöser. Und als er das erkannt hat, ist ihm auch klar geworden, ich bin ein Sünder. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. So merkt er es, er hat gar keine Gemeinschaft durch meine Schuld, die trennt. Er hat das gemerkt. Als ihm die Augen aufgetan wurden, merkte er, ich bin ein verlorener Sünder und ich brauche Errettung. Und Jesus sagt zu ihm, folge mir nach und ich werde dich zum Menschenfischer machen. Ich brauche dich, folge mir nach und ich werde dir etwas geben, etwas Größeres als das, keine Fische mehr, sondern Menschen. Und Petrus konnte ab dem Moment, wo er das verstanden hat, wo er die Aufgabe von Jesus bekommen hat, konnte er ihm nachfolgen. Und hatte eine Mission, einen Auftrag sofort bekommen. Zwar startete er dann noch nicht sofort, aber es folgte ziemlich schnell. Na, Philippus ist der Nächste, den wir uns anschauen wollen. Und Philippus wird bestimmt einiges über Jesus schon gehört haben und gesehen haben, denn er kommt aus der Stadt von Johannes, Andreas und Petrus und da ist ein Neuer hingezogen, nämlich Jesus, ein Neuling in der Stadt. Und was macht Jesus als erstes, als Neuling in dieser Stadt? Er mischt diese Stadt auf mit einer neuen Idee. Er predigt das Reich Gottes und das wird Philippus bestimmt irgendwo mitgekriegt haben und er hat einiges gesehen und gehört. Und irgendwo glaubte er wahrscheinlich auch schon zu dem Zeitpunkt Jesus. Er glaubte dieser Botschaft. Und als Jesus zu ihm kommt und sagt, folge mir nach, als er ihn auffordert nachzufolgen, tut er es sofort. Er tut es sofort. Ich weiß nicht, ob danach noch ein Gespräch zwischen Philippus und Jesus stattfand. Aber das ist auch irrelevant. Auf jeden Fall wusste er einiges und er war davon überzeugt, dass Jesus tatsächlich der ist, der prophezeit wurde, der im Mose, im Gesetz und in den Propheten steht einiges über diesen Messias geschrieben und er merkt, Jesus erfüllt das. Er weiß, das ist der, der vorhergesagt ist. Das hat er verstanden, vielleicht durch Gespräche nachher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ziemlich dann, als Philippus in der Nachfolge war, sieht Philippus den Nathanael und sofort glüht sein Herz und er muss zu Nathanael und spricht ihn an und sagt ihm, wir haben den gefunden, von welchen Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sofort, einer, der sehr viel kennt wahrscheinlich, und wahrscheinlich eine gute Kenntnis vom Alten Testament hat, spricht sofort, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also Nazareth muss eine verschiedene Stadt gewesen sein. Es war auf jeden Fall ein Punkt, an dem viele Römer waren. Wahrscheinlich eine Stadt, die in der raus Volk lebte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aus Nazareth was Gutes. Nazareth war verschrien. Aber Philippus lässt sich gar nicht drauf ein. Und er spricht zu Nathanael. Komm und sieh. Komm mit und sieh selbst. Seine Aufforderung, komm und sieh selbst. Er versucht nicht Nathanael zu überzeugen, sondern sagt einfach, komm mit und sieh selbst. Und Nathanael sieht selbst und er wird schnell überzeugt. Nur wenige Worte Jesu reichen, damit er erkennt, wer vor ihm steht. Und sein Statement ist, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Wir als Menschen, wir können niemanden mit unserer Weisheit davon überzeugen, dass wir theologisch recht haben, dass wir die Wahrheit sagen. Das funktioniert nicht. Wir können mit unserer Weisheit niemanden überzeugen. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, jemanden zu überzeugen, bringen wir ihn irgendwo hin. Wahrscheinlich werden die unsere Jünger, aber sie kommen nicht zu Jesus. Sie finden so Jesus nicht. Wir können niemanden überzeugen, dass wir recht haben. Und selbst wenn wir das schaffen, ist dieser Mensch nicht erlöst. Es erlöst niemanden. Wir können aber sagen, überzeuge dich selbst, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und dass Gottes Wort retten kann. Jesus ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir können niemanden von der Wahrheit überzeugen, aber wir können zeigen, das Evangelium ist da, überzeuge dich selbst, glaube und du wirst die Wahrheit finden. Also unsere Mission ist eigentlich nur auf Jesus hinweisen, auf das Evangelium. Auf Jesus zeigen und die frohe Botschaft verkündigen. Dann ein wichtiger Punkt ist, was hat sich in unserem Leben durch Gott verändert? Was hat Gott mit uns getan? Also das heißt Zeugnis geben. Und der dritte Punkt ist, bete für die Menschen, dass Gott ihre Herzen verändert und der Heilige Geist an ihnen wirkt. Nur dann können sie die Botschaft des Evangeliums annehmen. Anders geht es nicht. Gott muss die Herzen der Menschen verändern und erst dann kann das Evangelium aufgenommen werden. Das Interessante ist, in Johannes 14, Vers 27 hat Jesus gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Eure Herzen erschrecken nicht und verzagen nicht. ja, Frieden mit Gott und Frieden im Herzen. Das ist das, wo ist der Frieden, von dem Jesus hier redet. Frieden mit Gott und Frieden im Herzen. Den kann uns niemand nehmen. Und selbst wenn uns herum Krieg tobt, selbst wenn um uns wirklich, wenn wir um unser Leben fürchten müssen, hat Gott doch Frieden in unseren Herzen hinterlassen. Und eins können wir wissen, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Und das ist ein großes Zeugnis, ein Statement, was wir geben können. Und das ist etwas, was Menschen brauchen um uns herum. Und viele ahnen es, vielleicht wissen sie es nicht, aber es gibt auch einige Menschen, die merken, ich habe keinen Frieden, weder mit Gott noch in meinem Herzen. Es gibt einige, die erkennen das sogar. Aber das ist ein Zeugnis, was wir geben können. Und das ist genauso wichtig praktisch wie das Evangelium weitergeben. Und das Dritte ist halt das Gebet, wirklich den Menschen im Gebet zu verfolgen. Ja, Mission ist überall. Einige sendet Gott in die Ferne. Andere haben ihre Mission hier am Ort, wo sie leben. Und ja, wieder andere lassen diese Chance vergehen. Denn der Heilige Geist offenbart es jedem und wir müssen nur zuhören. Wo ist der Ort, wo wir anderen Menschen von Gott erzählen können? Ja, Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr, ich möchte dir danken, dass es ja möglich ist, das Evangelium weiterzugehen. Dein Wort darf hier gedruckt werden, verbreitet werden. Herr, schenke, dass wir den Mut haben, anderen Menschen davon zu erzählen, anderen Menschen auf dein Wort aufmerksam zu machen, ja, und ja, dich groß machen. Herr, schenke aber auch, dass ja, wir dich in unserem Leben groß machen, denn ja, nur dann können andere Menschen dich in uns sehen, Herr. Herr, schenke uns den Mut, wirklich auf Menschen zuzugehen, sei es am Arbeitsplatz, in der Schule, ja, in der Familie, in der Nachbarschaft, ja, egal wo wir sind. Herr, schenke, dass wir den Mut haben, ja, von dir zu reden. Herr, das kannst du in unserem Herzen wirken und ja, wir müssen nur das Ja dazu bringen. Herr, sende du uns und ja, schenke, dass wir es hören und verstehen und weitergeben. Amen.